Temperaturen 8 bis 16 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den 5. von 24 Abschnitten. Etwas entscheidend Wichtiges ist im Leben des Sender Glatteis geschehen. Sender, eigentlich Alexander, heißt der Held unseres Buches, das um die Mitte des 19. Jahrhunderts im jüdischen Milieu Galizien spielt. Sender ist ein Waise seit seiner frühesten Kindheit und er wird von Rosele Kurländer aufgezogen, einer alleinstehenden Frau aus Bernow, die all ihre Hoffnung auf diesen Ziehsohn gesetzt hat. Sender hält freilich Rosele Kurländer für seine leibliche Mutter. Er ist ein wildes, mutwilliges Kind, unwillig zum Lernen, jederzeit aber zum Spaß machen und zu streichen aufgelegt. Früh bemerkt man an ihm ein komisches Talent, da er alle Leute aufs Täuschendste nachäffen kann. Deswegen wird er auch Pojatz, das heißt Bajazzo genannt. 20 Jahre alt geworden, verdingt er sich als Fuhrknecht und kommt, fast durch Zufall, nach Czernowitz, wo er eine Aufführung von Shakespeares Kaufmann von Venedig erlebt. Zwar begreift er nicht so recht, was er da auf der Bühne sieht, aber das Theater übt die größte Faszination auf ihn aus. Er spricht mit dem Direktor des Theaters, der ihm sein ungewöhnliches Talent bestätigt. Aber, so erklärt der Direktor, Sender müsse erst Hochdeutsch lesen, schreiben und sprechen lernen und sich das notwendigste Wissen aneignen. Frühestens nach 2 Jahren dürfe er sich wieder bei ihm melden. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Als ein veränderter Mensch kam Sender in sein armseliges Heimatstädtchen zurück. Wohl trieb er noch zuweilen seine tollen Possen, aber wahrlich nur als Deckmantel für seine Pläne. Es war eine wilde Energie in ihm wach geworden, die er selbst einige Tage vorher nimmer in sich geahnt hätte. Alle Sehnen in seiner Seele spannten sich so jäh, so stark, dass er es fast schmerzlich empfand, fast unheimlich, wie den Eingriff einer fremden, übermächtigen Hand. Aber trotz dieser jähen Gluten im Herzen, und dies ist vielleicht der beste Beweis, dass sie echt gewesen, ward er nach außen schlau, vorsichtig, bedächtig. Von seiner Unterredung mit dem Direktor erfuhr zunächst niemand. Er begriff, dass er als Fuhrknecht die deutsche Weisheit nicht erlernen könne und trat vor die Mutter. Das unstete Leben freue ihn nicht mehr. Frau Rosel vernahm es erfreut und stimmte eifrig zu. Aber als er nun bat, nach Czernowitz gehen zu dürfen, schlug sie dies rund ab. Was er in der unheiligen Stadt wolle, fragte sie. Er erwiderte, er gedenke bei einem geschickten Meister die Uhrmacherei zu erlernen. Gut, werde Uhrmacher, entschied sie, aber hier in Barnow. Sender widersprach nicht. Und als ihm die Mutter am nächsten Tage mitteilte, dass sie ihn bei Jossele Alpenroth, dem geschicktesten Uhrmacher des Städtchens, in die Lehre getan habe, sträubte sich auch dagegen nicht und trat in die Werkstätte ein. Aber sein Entschluss stand fest. Fand er in Barnow keinen Lehrer des Deutschen, so musste er auf eigene Faust hinaus, in die Fremde. Da griff abermals ein seltsamer Zufall in sein Leben, oder doch etwas, was wir armen, kurzsichtigen Menschen gemeiniglich so nennen. Am Eingang des Städtchens, abseits der Heerstraße, stand damals ein großes hölzernes Haus, von Ställen und Fruchtschobern umgeben. Die Türen der Baracke waren schwarz-gelb angestrichen und über dem Tore prangte ein kaiserlicher Adler. Das war das KK-Verpflegsmagazin von Barnow, welches man 3 Jahre vorher, im Spätherbst 1849, in größter Eile gezimmert hatte. Darin wohnten die Beamten der Verpflegskanzlei und ein Flügel Fuhrwesen, was aus der KK österreichischen Militärsprache übersetzt eine Abteilung Trainsoldaten bedeutet. Es ist dies gerade kein Elitekorps. Der Fahrer, wie der Gemeine heißt, ist mehr Pferdeknecht als Soldat und wird schon darum von den Kameraden anderer Waffen über die Achsel angesehen. Der Furbis ist der Prügelknabe der Armee. Er gilt, bis das Gegenteil erwiesen ist, als Dummkopf oder Spitzbube. Es war an einem Sabbatnachmittag im Frühjahr, da unser Sender gedankenvoll aus dem Städtchen wandelte und dann über die Seretbrücke. Auf der Promenade unter den Linden, welche längs des Flusses stehen, spazierten die geputzten Leute aus der Gasse, langsam und vergnüglich auf und nieder. Er aber eilte an ihnen vorbei. Er wollte allein sein. Seit 2 Wochen war er nun Lehrling bei Josle, aber einen Meister der deutschen Weisheit hatte er bisher nicht gefunden. In der Klosterschule freilich wurde sie gelehrt. Er selbst hatte bei dem Sohne des Dr. Schlesinger eine Fibel gesehen, und dieser Knabe hatte ihn stolz versichert, das sei zwar nur der Anfang der Weisheit, doch wer diesen Anfang erst erfasst habe, verstehe eigentlich schon alles Übrige. Aber an diese Schule konnte er ja nicht ernstlich denken. Des Doktors Sohn freilich durfte straflos zu den Dominikanern gehen. Sein Vater war zwar auch ein Jude, aber zugleich ein Deutsch, ein angesehener Mann. Ihn aber hätte für die bloße Absicht sein Lehrherr entlassen, der Rabbi gezüchtigt, die Mutter verstoßen und die Gemeinde halb totgeschlagen. So war es denn seine einzige und ach, sehr karge Hoffnung, einen Menschen zu finden, der ihn heimlich lehren könne, wonach ihn dürstete. Aber einen solchen Weisen kannte er nicht, mindestens keinen, an den er sich hätte heranwagen mögen. Während er sich all dies in Gedanken zurechtlegte, wohl zum 1000. Male in den Tagen, seit er heimgekehrt, hatte er absichtslos einen Pfad eingeschlagen, den er sonst sicherlich vermieden hätte. Am linken Ufer des Seret erhebt sich ein Hügel, welchen sie im ganzen Kreise den Barnower Berg nennen. Der mäßige Hügel ist eben in dieser ungeheuren Ebene auf Meilen sichtbar. Auf dem Gipfel stehen die Trümmer einer Burg. Manche unheimliche Sage knüpft sich an die düstere Ruine. Da wandelt nicht etwa um Mitternacht, sondern im hellen Sonnenschein, ein Weib im Schlosse herum. Ein hohes, schlankes Weib in der Tracht verschollener Tage und wiegt leise singend ein Kind, das sie in den Armen trägt. Das Kind aber hat eine rote Blutspur um den Hals und schlägt nimmer die Augen auf, obwohl die Mutter es innigst herzt und küsst. Auch ein lustiges Gespenst ist dort zu sehen, gleichfalls am hellen Mittag, ein junger Leibeigener, der aber seinen Kopf statt auf dem Halse unter dem Arm trägt und die Begegnenden gern um etwas bittet. Auch kann man oft eine Glocke im Gemäuer hören. Bim, bam, es klingt hell und klar, man kann es weithin hören. Aber wer es vernimmt, soll sich schnell die Ohren zustopfen, denn die Glocke hat einen merkwürdigen Klang. Wer ihm lange zuhört, hat keine Freude mehr auf Erden und sehnt sich nach dem Tode. Um all diesen Spuk zu bannen, haben die Bauern im Schlosshofe ein großes rotes Kreuz aufgerichtet mit dem Bilde des Erlösers. Aber trotz des Kreuzes meiden sie doch ängstlich die Ruine, und die Juden tun eben wegen des Kreuzes dasselbe. Auch Sender zuckte zusammen, als er sich plötzlich am Eingang der Ruine fand und wandte sich eilig zur Flucht. Dann aber schämte er sich, auch trieb ihn die Neugier, doch mindestens einen Blick in den Burghof zu tun. Er machte sich auf vieles gefasst, aber beim besten Willen konnte er zuerst nichts Unheimliches gewahren. Über dem verfallenen Gemäuer war tiefste Einsamkeit, und breit und voll legte sich die Sonne auf die Steine und das Gras, das lustig dazwischen emporschoss. 1000 Mücken schwirrten wie ein Goldregen durch die Frühlingsluft, weiße Falter kreisten langsam um das Gesträuch im Hofe, und auf den Pfeilern der Kapelle zwitscherten die Sperlinge. Aber als er den ganzen Burghof übersehen konnte, unterdrückte er mit Mühe einen Schreckensruf und blieb wie erstarrt stehen. Da saß ja im Winkel hinter der Kapelle das kopflose Gespenst, und neben ihm blitzte ein breites Schwert im Grase. Aber als er genauer hinblickte, musste er sich sagen, dass es mindestens nicht gar zu unheimlich gekleidet sei. Das Gespenst trug einen braun-grauen Waffenrock mit blauen Aufschlägen, eine KK-Reithose und gespornte Stiefel. Auch lag neben dem Schwerte ein Schako, und das ließ beruhigend den dazugehörigen Kopf ahnen. Und als Sender nun ermutigt schärfer hinblickte, entdeckte er, dass dieser Kopf in der Tat an der rechten Stelle saß, nur war er so tief gesenkt, dass man ihn kaum gewahrte. »Ein Furbis«, murmelte Sender erleichtert. Da ist gewiss auch eine Köchin in der Nähe. Aber von einem weiblichen Geschöpf war nichts zu gewahren. Der Soldat war allein und saß unbeweglich da, das Haupt tief hinabgeneigt. Neugierig schlich Sender näher und stieß unwillkürlich einen leisen Schrei der Verwunderung aus. Der Mann hielt ein Büchlein im Schoße. Der Vorbis liest. Sender konnte sich vor Erstaunen nicht fassen. Bei einem Vorbis hätte er solche Kunst und Beschäftigung nimmer vermutet. Der einsame Leser hatte in seiner Versunkenheit den leisen Ruf überhört. Er fuhr fort, Blatt um Blatt hastig zu überfliegen. In dem schmalen, kränklichen Gesicht glühten die Wangen, die Augen leuchteten. Aber nun entsank das Buch seinen Händen, er starrte vor sich hin, dann schlug er jählings die Hände vors Gesicht und begann heftig zu weinen. Sender ward immer erstaunter. Noch mehr als die Rührung des Mannes interessierte ihn die Tatsache, dass dieser lesen konnte. Zögernd trat er auf den Schluchzenden zu. »Verzeihen Sie zur Güte«, sagte er schüchtern, »ich möchte Sie gerne etwas fragen.« Die Wirkung dieser Worte war eine ungeheure. Und solchen Effekt hatte Sender jedenfalls nicht erwartet. In tödlichem Schreck zuckte der Soldat empor. Sein Antlitz ward leichenfahl und die starren Augen drängten fast aus den Höhlen. »Was wollen Sie?« rief er. »Gott«, stammelte Sender, »nur eine Frage möchte ich Sie fragen.« »Was? Wer sind Sie?« Der Mann war noch immer schreckensfahl und schob das Buch mit zitternder Hand in den Stiefelschaft. Das gab unserem Sender den Mut zurück. »Warum erschrecken Sie?« fragte er mit überlegenem Lächeln. »Bin ich ein Räuber? Will ich Sie erschlagen? Nur eine Frage. Was wollen Sie?« Aber Sender zog es vor, zuerst beruhigend zu wirken. »Gewiss nichts Böses, Herr Vorbis. Sie haben meine Säbel, ich nicht. Ich bin wirklich froh, wenn Sie mir nichts tun. Sehen Sie, ich bin so spazieren gegangen, weil heute Sabbat ist. Und auf einmal habe ich Sie gesehen, wie Sie sitzen und lesen. Da war ich sehr verwundert, denn was tut gewöhnlich ein Vorbis, wenn er keinen Dienst hat? Geht zu Rotmoschele, dem Lumpen in die Schenke, weil man ihn anderswo gar nicht hineinlässt und trinkt, bis er unter den Tisch fällt. Denke ich mir, der da ist ein merkwürdiger Vorbis, den muss ich mir in der Nähe anschauen. Nun, was haben Sie jetzt getan? Ja, und Sie haben wirklich kein Gesicht wie die anderen. Ein feines Gesicht haben Sie, ein gutes Gesicht, auf Ehre. Sie werden nicht böse werden, wenn ein armer Jung Sie etwas fragt. Sie werden mir in Güte antworten. Der Soldat hatte sich allmählich beruhigt. Fragen Sie, sagte er milder. Gleich. Aber warum sagen Sie Sie zu mir? Sie sind wirklich der erste Mensch, der das tut. Ich bin Fuhrknecht gewesen und jetzt bin ich Lehrling bei einem Uhrmacher und Sender heiß ich und ein jüdischer Jung bin ich. Zu mir sagt man du. Zu mir auch, erwiderte der Mann und lächelte bitter. Ich bin ein gemeiner Soldat beim Fuhrwesen. Gott behüte, wehrte Sender ab. Sie sind ja ein Mann, welcher lesen kann. Lesen. Und eben deswegen möchte ich Sie ja etwas fragen, nämlich also, ist es schwer? Was? Nun, in deutschen Büchern zu lesen. Und in welcher Zeit könnte man es erlernen, wenn man sich sehr viel Mühe gibt? Wieder lächelte der Mann. Aber es war ein anderes, gutmütiges Lächeln. In wenigen Wochen, sagte er, wollten Sie es lernen? »Ich? Ob ich es will?« rief Sender leidenschaftlich. »Was gibt es auf der Welt, was ich mehr wollte? Nichts, nichts.« »Warum?« »Weil ich ja Komödiant werden muss.« »Was?« rief der Soldat erstaunt. »Ja, Komödiant. Mit einem Menschen wenigstens muss ich davon reden. Es drückt mir ja sonst das Herz ab.« Und er sagte dem wildfremden Menschen alles, alles. Der Soldat hörte ernst und ruhig zu. Nur zuweilen glitt rasch wie ein Blitz ein Lächeln über sein bleiches, müdes Antlitz. »Gut, mein Junge«, sagte er, »dir ist zum Glück leichter zu helfen als mir.« Sender wollte fragen, aber er traute sich nicht. Auf dem Antlitz des Soldaten lag ein so tiefes Weh. »Werden Sie mich nicht verraten?« wagte er endlich zu bitten. »Nein, aber du mich auch nicht.« »Ich?« fragte Sender. »Was kann ich von Ihnen verraten? Sie sind gesessen und haben gelesen und geweint. Ihre Kameraden sitzen bei Rotmoschel und treiben es wie die Schweine. Das ist ja nur eine Ehre für Sie, wirklich.« »Und wenn du davon erzählst und mein Rittmeister hört es durch einen Zufall, was meinst du, wie er mich dafür belohnt?« »Weiß ich«, Er wird sie dafür beloben. Beloben? Der Soldat lachte bitter und sagte dann langsam, zähneknirschend, »Er lässt mich auf die Bank legen und halb tot prügeln.« »Beschütz uns Gott«, rief Sender erschreckt, »ich werde schweigen wie das Grab. Aber«, fuhr er zögernd fort, »verzeihen Sie zur Güte, nämlich ich verstehe das nicht. Bei uns Juden darf man keine deutschen Bücher lesen, weil die Chassidim sagen, dass es eine Sünde gegen Gott ist. Aber Sie sind ja kein Jude. Oder ist es auch den Soldaten verboten?« »Den Soldaten? Nein. Wenigstens den meisten nicht. Aber mir ist es verboten, mir und noch einigen hundert anderen, die derselbe Fluch getroffen hat wie mich.« »Ein Fluch? Wer hat Sie denn verflucht? Bei uns verflucht der Rabbi. Hat Sie auch ein Geistlicher verflucht?« »Nein.« »Wer sonst?« »Die Reaktion.« »Wer ist das?« fragte Sender. »Es scheint ein Frauenzimmer. Aha, gewiss eine Liebschaft.« Der Soldat musste lächeln, trotz seiner tiefen Betrübnis. Er schüttelte den Kopf. »Nein? Dann müssen Sie es zur Güte entschuldigen«, bemerkte der Jüngling schüchtern, »aber ich hab's wirklich geglaubt.« »Es war keine Liebschaft«, sagte der Soldat. »Und die Reaktion ist kein Weib. Aber wollte man sie so abbilden, man müsste eine hässliche Hexe hinmalen, Schlangen ums Haupt und Torturwerkzeuge in den Händen.« »Das verstehe ich nicht. Verzeihen Sie zur Güte.« »Und du würdest es auch nicht verstehen, wenn ich es dir auch noch so genau erklären wollte.« »Oh«, meinte Sender selbstbewusst, »ich bin gar nicht dumm. Auf Ehre. Ganz gescheit bin ich. Probieren Sie es nur. Ich werde es schon verstehen. Und dann, vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Sie müssen wenigstens einen Menschen haben, mit dem Sie so reden können, wie Ihr Herz will.« Der Soldat nickte traurig. »Das wäre allerdings ein großes Glück«, sagte er leise. »Hast du nie etwas von der Aula gehört?« »Es klingt wieder wie der Name von einem christlichen Frauenzimmer«, sagte Sender zögernd. »Nein, ich habe nie etwas von ihr gehört.« »Und von der Revolution?« »Natürlich, das war ja erst vor 4 Jahren. Der Kaiser hat die große Revolution gegeben. Alle Leute haben Lichter in die Fenster gestellt. Das war die Konstitution.« »Kann sein, dass die auch dabei war. Bei uns hat man gesagt, die Revolution. Ich bin damals als Kutscher im Lande herumgefahren und habe mir die Sache überall angeschaut. Ich erinnere mich, als wäre es gestern geschehen. So gegen das Frühjahr sind die Leute auf einmal verrückt geworden vor Freude. Warum? Die Studenten in Wien haben dem Kaiser die Fenster eingeworfen, aber er hat ihnen verziehen und ihnen noch obendrein dafür die große Revolution geschenkt. Alle Bauern sollen freie Menschen sein, die Juden sollen gleiche Rechte haben wie die Christen und jeder Mensch darf Schnaps verkaufen und Tabak bauen. Und die Steuern, hat man erzählt, werden kleiner und hören mit der Zeit ganz auf. Was das für ein Jubel war, nicht zu erzählen. Im Herbst hat sich gezeigt, dass leider alles ein Spaß gewesen ist. Die ganze kaiserliche Revolution, über die man sich so gefreut hat. Der Jud ist Jud geblieben, so rechtlos wie früher. Die Steuern haben nicht aufgehört, sondern sind im Gegenteil größer geworden als je zuvor. Wer Tabak gebaut hat, hat ihn an das kaiserliche Magazin abliefern müssen. Und das Recht, Schnaps zu verkaufen, hat den Gutsherren gehört, so wie früher. Man hat erzählt, der Kaiser hat die Revolution wieder zurückgenommen, weil die Studenten noch einmal keck gegen ihn waren. Und dann ist alles in Ordnung gewesen und ganz still und ganz ruhig. »Tja«, sagte der Soldat mit bitterem Lächeln, »ganz ruhig. Die Ruhe eines Friedhofs. Aber wenn ein Gott im Himmel lebt, so wird es einmal wieder laut werden, sehr laut. Und dann wirst du wieder von den Wiener Studenten hören.« »Gut, meinetwegen«, sagte Sender gleichmütig. »Aber was geht das uns beide an?« »Mich geht die Revolution an. Denn sie war der Stolz und die Freude meines Lebens. Und sie ist mein Unglück geworden. Ich selbst war unter jenen Wiener Studenten, welche, wie du meinst, keck mit dem Kaiser waren. Und wegen dieser Keckheit haben sie mich anfangs zum Tode verurteilt und dann aus Gnade für Lebenszeit als Gemeinen ins Fuhrwesen gesteckt.« »Für Lebenszeit?« rief Sender erschreckt. »Das ist eine furchtbare Strafe. Da sind Sie wahrscheinlich, verzeihen Sie, sehr keck gewesen. Haben Sie dem Kaiser vielleicht am Ende gar, aber das wird sich ja niemand trauen, haben Sie ihm die Zunge gezeigt? Warum haben Sie gerade Furbis werden müssen? Da dienen ja nur die rohesten Leute. Eben um die Strafe zu verschärfen. Und warum dürfen Sie kein Buch lesen? damit ich mit der Zeit ein Tier werde, dumm und stumpf, damit ich gehorche wie eine Maschine.« »Sie armer Mensch«, sagte Sender, und die Tränen traten ihm in die Augen. »Sie sind wirklich weit mehr zu bedauern als ich, denn ich weiß noch nicht, was in den deutschen Büchern steht und möchte es nur gerne wissen. Sie aber haben es schon erlernt und müssen es vergessen. Ich kann mir denken, das muss ein großer Schmerz sein. Und dann, jetzt sind Sie ein Phorbis und sonst wären Sie gewiss ein Doktor geworden, nicht wahr?« Der Soldat nickte. »Und hätten Leute kuriert?« »Nein, Doktor der Philosophie. Ich wollte Professor werden, Lehrer an einer Hochschule.« »Lehrer?« rief Sender, und seine Augen leuchteten. »Oh, wenn Sie...« Er hielt inne. Er wagte es doch nicht zu sagen. Der Soldat nickte freundlich. »Ich will dich gerne das Lesen lehren«, sagte er. »Ob dein Zweck vernünftig ist, weiß ich freilich nicht und kann es nicht entscheiden. Aber das bisschen Wissen wird dir keinesfalls schaden.« Sender faltete die Hände. »Ich danke Ihnen«, stammelte er, und die Tränen rannen ihm über die Wangen. Der andere schüttelte den Kopf. »Nein, mein armer Junge«, sagte er, »vielleicht habe ich dir zu danken. Nun habe ich wieder einen Menschen, mit dem ich sprechen kann, der mich weder quält noch verhöhnt. Und dann, wie oft bin ich da unten auf der Brücke stehen geblieben und habe in die Wellen hinabgesehen, lange, zu lange. Es ist gut, wenn man ein Ziel vor Augen hat und sich sagen kann, es gibt einen Menschen, der dich erwartet, dem du nützen kannst.« Sender nickte ernst. Er hatte kaum recht verstanden, was der Soldat meinte, aber er wusste, das ist ein guter Mensch und es ist ihm weh ums Herz. Darum wagte er nicht zu sprechen. Auch der Soldat schwieg. Endlich fasste sich Sender ein Herz und fragte, »Entschuldigen Sie zur Güte, werden Sie mich hier unterrichten?« »Wo sonst?« war die Antwort. »Es liegt uns beiden daran, nicht gesehen zu werden. Ich habe jeden dritten Tag keinen Dienst. Da will ich hierher kommen.« »Gott lohne es Ihnen«, sagte Sender. »Brauche ich eine Fibel, wie sie des Doktors Sohn hat?« »Gut wär's. Im Laden bei Josef Grün sind sie zu kaufen. 30 Kreuzer kostet das Buch. Aber ich traue mich nicht hin. Man wird mich fragen, wozu ich sie brauche.« »Nun«, meinte der Soldat, »dann muss es ohne Fibel gehen. Die Buchstaben kann ich dich auch aus meinem Buche hier lehren, dem einzigen, welches ich besitze.« Er zog es aus dem Stiefel hervor, ein kleines, abgegriffenes Bändchen mit zerrissenem Deckel. »Ist das ein Gebetbuch?« fragte Sender. »Nein, aber mir hat es mehr Trost gewährt, als wenn es ein Gebetbuch wäre.« Der Jude nahm es mit ehrfurchtsvollem Staunen in die Hand und suchte nach dem Titel. Er fand ihn natürlich da, wo bei hebräischen Büchern, in denen der Druck von rechts nach links läuft, das Ende zu stehen pflegt. »Verkehrt gedruckt«, murmelte er erstaunt. Aber noch verblüffter ward er, als er im Büchlein blätterte. »Das ist ja eine Verschwendung«, sagte er, »ein Leichtsinn. Warum sind die Zeilen so kurz und rechts und links ist doch so viel Raum?« »Es sind Verse«, belehrte ihn der andere. »Die hat ein edler Mann geschrieben, der auch zu jenen gehört, welche keck mit dem Kaiser waren. Er ist auch nur durch einen Zufall demselben Schicksal entronnen, das mich getroffen hat, demselben oder einem ähnlichen. Und merke dir es, der Mann ist auch ein Jude. Auch über deine Glaubensgenossen steht manches gute Wort in dem Büchlein, und du sollst es verstehen lernen.« »Gut«, nickte Sender. »Aber auf andere Sachen freue ich mich mehr, denn auf Juden, wissen Sie, verstehe ich mich auch jetzt schon ganz gut. Also übermorgen, Montag, nach dem Essen komme ich her.« »Ich werde pünktlich sein«, versprach der Soldat. So ward Senders Wunsch erfüllt, wenn auch in recht sonderbarer Weise. Der einstige Wiener Legionär Heinrich Wild wurde sein Lehrer und Moritz Hartmanns Reimchronik des Pfaffen Mauritius sein Fibelbuch. Von solchem Lehrer und aus solcher Fibel lernt sich mehr als das bloße Lesen. Es ging in den nächsten Monaten etwas wirr zu im Kopfe des Pojats. Heinrich Wild hatte da ein schweres Stück Arbeit übernommen. Aber er vollführte es gern, nach bester Kraft und mit wachsendem Eifer. Es war nicht leicht zu entscheiden, ob sich Lehrer oder Schüler mehr nach diesen Stunden im einsamen Gemäuer sehnten. Sie mussten auf getrennten Wegen emporschleichen, und es hatten beide oft rechte Mühe, sich unbemerkt davonzustellen, aber sie kamen dennoch pünktlich, weil sie einander lieb hatten, weil sie einander boten, was jeder bedurfte, der Schüler dem Lehrer ein empfängliches, teilnehmendes Herz, der Soldat dem armen Judenjungen den Einblick in die fremde Welt, nach der er sich sehnte. Der Ex-Legionär musste viel erklären, besonders da Sender nach Art seiner Genossen unablässig neue Fragen tat. Aber mochten sie von welchem Thema immer sprechen, von Goethe oder Frankfurter Würsten, von Windischgrätz oder der Nordsee, schließlich fand Sender doch den Übergang zu dem Brennpunkt seiner Gedanken, Theater. Was sich nicht darauf bezog, interessierte Sender nicht. Was ihm nicht dafür nützen konnte, das trieb er gar nicht oder doch sehr ungern. So gab er sich zum Beispiel mit dem Schreiben anfangs unmenschliche Mühe. Er hatte nur nachts in verschlossener Kammer Gelegenheit, die Vorlage seines Lehrers nachzumalen. Bei Tage war er ja unter den Augen seines Meisters oder der Mutter. Und so saß er beim Scheine seines dürftigen Öllämpchens Stunde um Stunde und schrieb unverdrossen wohl an die 100 Male dasselbe Zeichen oder dasselbe Wort. Mutig kämpfte er gegen die Müdigkeit, aber einmal fielen ihm dabei doch die Augen zu. Er erwachte erst, nachdem ihm ein Stück des brennenden Dochtes auf die Hand gefallen war und eine Wunde hineingebrannt hatte. Als er am nächsten Tage wieder im Burghofe vor dem Soldaten stand, fragte er demütig: »Entschuldigen Sie zur Güte, aber muss ein Komödiant eine schöne Schrift haben?« »Warum?« fragte Wild. »Darum.« Und Sender wies auf seine Wunde. »Nun«, entschied der Lehrer, »eine schöne Schrift muss ein Komödiant nicht unbedingt haben, aber leserlich muss er schreiben können, wie jeder gebildete Mensch.« Sender nickte fröhlich. Von da ab übte er allnächtlich nur eine halbe Stunde. Leserlich schreiben, meinte er, das könne er ja ohnehin. Einer anderen Mühe hingegen unterzog er sich mit größter Ausdauer. Er wollte und musste Hochdeutsch sprechen. Und es gelang ihm mit der Zeit auch überraschend gut. Sein merkwürdiges Nachahmungstalent kam ihm da vortrefflich zustatten. Doch war die Sache nicht so glatt und hatte ihre sonderbare und komische Seite. Wild war im Unterinntal geboren und aufgewachsen, und wenn er auch ein Schriftdeutsch sprach, so schlug dabei doch der grobkörnige tirolische Dialekt sehr vernehmlich durch. Mit dem Richtigen horchte ihm Sender natürlich auch diese eigentümlichen Mängel ab. Ferner hatte es der Jüngling wohl in der Gewalt, alle Unarten seines Jargons, soweit sie Tonfall und Aussprache betrafen, zu vermeiden, aber sein deutscher Sprachschatz war kein allzu reicher. Und so musste schließlich doch sein gewohntes Jüdischdeutsch herhalten. Kurz, Senders Rede hörte sich so an, als wenn ein Tiroler den Dialekt der polnischen Juden sprechen würde. Der unglückliche Soldat, den sein Schicksal sonst nicht gerade zur Heiterkeit stimmte, bekam oft wahre Lachkrämpfe. Wie die Aussprache etwa zu bessern wäre, dafür wusste er zunächst keinen Rat. »Das schleift sich vielleicht ab«, dachte er, »wenn er erst unter gebildete Leute kommt.« Hingegen erfüllte ihn der tolle Wirrwarr, der in diesem Schädel herrschte, mit bleibender Sorge. Die historischen Kenntnisse des Jünglings beschränkten sich auf die biblische Geschichte und die Ereignisse von 1848. Aus dem Nebel, der dazwischen lag, tauchten nur die Namen der Kaiser Titus und Napoleon auf, weil sie, der eine als Feind, der andere als Freund der Juden, auch im entlegensten Ghettowinkel ein unsterbliches Leben führen. Von fremden Völkern und Ländern wusste Sender fast nichts, und dass die Erde eine Kugel sei und sich um die Sonne drehe, glaubte er seinem Lehrer nur aus Höflichkeit. Aber was er so etwa gleichsam zufällig erfuhr, das haftete dann auch, und hatte es zu seinem Idol irgendeinen Zusammenhang, so blieb es ihm vollends unvergesslich. So setzte sich der Unterricht fort bis tief in den Herbst hinein. Die Tage wurden kürzer und kühler. Der Oktoberregen brach ein. Betrübt saßen Lehrer und Schüler unter einem Mauervorsprung der Kapelle, der ihnen leidlichen Schutz gewährte, und grübelten darüber nach, wo sie den Winter über zusammenkommen könnten. Doch war da guter Rat teuer. Und solange sie auch brüteten, sie fanden keinen Ausweg. Aber die Sorge war leider überflüssig gewesen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 5. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazz-Magazin auf NDR Kultur, heute mit einem Beitrag über den Roman Annas Lied und das Album Annas Dollhaus vom dänischen Saxophonisten Benjamin Koppel. Sowie mit Happy Deluxe, unserem Jazz-Album der Woche von der Gruppe Quadro Nuevo, das Sie gewinnen können, wenn Sie uns schreiben. Play Jazz ferner mit Musik vom Mark Turner Quartett, der Sängerin Cleo, von der katalanischen Trompeterin Alba Careta, ihrem Landsmann Xavi Torres, vom ungarischen Gitarristen Balint Jemand sowie von einem spanischen Musiker, dessen Kunst tief in der Kultur der Roma wurzelt, deren internationaler Feier- und Aktionstag heute ist. Zu all dem begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Haag. Thank you.